Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit dem Deutschlandchef von Konto, Philipp Pohlmann. Konto ist ein französisches Fintech, das ein digitales Konto für selbstständige und kleinere Unternehmen anbietet. Erst vor wenigen Monaten hat das Unternehmen von Investoren 100 Millionen Euro eingesammelt. Unter anderem ist der chinesische Tech-Konzern Tencent eingestiegen. Und Anfang des Jahres ist Konto auch in Deutschland gestartet und will hier schnell Fuß fassen. Wie sich das Unternehmen langfristig gegen die digitalen Konkurrenten wie Penta und First durchsetzen will und wie die Startphase während der Corona-Krise lief, das erzählt Philipp Pohlmann im Podcast. Hi Philipp.
Hi Kaspar.
Philipp, du bist jetzt gerade in eurer Zentrale in Paris. Mhm. Vielleicht kannst du kurz zum Anfang mal erzählen, wie ist denn jetzt eigentlich die Lage der Fintech- und Startup-Szene in Frankreich? Da kriegt man hier in Deutschland gar nicht so viel mit.
Ja, sehr gern. Also ich glaube, die französische Fintech-Szene hat sich soweit wieder ein bisschen stabilisiert, ein bisschen gefangen. Es ist eigentlich in den meisten Fintechs, die jetzt hier so um uns rum sind und mit denen wir viel Kontakt haben, so dass die Mitarbeiter wieder zurück im Büro sind. Entsprechend ist es auch so bei Konto. Also wir haben ja hier ein Büro relativ zentral auch in Paris und haben hier aktuell unsere Mitarbeiter, also fast 250 Mitarbeiter, die sind alle wieder zurück im Büro. Wir wollten aber trotzdem weiterhin auch die Flexibilität geben, von remote aus zu arbeiten, weil wir natürlich auch Mitarbeiter haben, die vielleicht nicht französisch sind und vielleicht auch zurückgeflogen sind. Also wir haben auch ein, zwei Mitarbeiter wirklich aus den Staaten, aus Kanada haben wir welche, die jetzt noch bei ihren Familien sind. Und von daher geben wir eben diese Flexibilität. Mitarbeiter können ins Büro kommen oder müssen es aber auch nicht sozusagen. Und aktuell sind tatsächlich wieder fast alle hier vor Ort.
Ihr habt ja gesagt, dass ihr erstmal ein bisschen auf die Einstellungsbremse tretet und guckt, wie sich jetzt alles entwickelt. Gab es denn Entlassungswellen bei den Unternehmen um euch herum oder sind die auch relativ gut durch die Krise gesteuert?
Für mich erstmal so schwer einschätzbar. Ich kenne natürlich einige der Fintechs, französischen Fintechs, aber ich habe dann tatsächlich nicht so die Einsicht, wie es bei denen war hinsichtlich Entlassungen oder Einstellungsstopp. Bei uns war es so, wir haben eigentlich durch die Krise hinweg so ein bisschen unseren Fahrplan versucht zu halten, haben auch weiterhin eingestellt, aber haben halt gesagt, okay, wir konzentrieren uns eigentlich vorzüglich oder in erster Linie auf das Produkt und haben da eben extrem viele Product Managers zum Beispiel gesucht in letzter Zeit. Aber wir haben halt ein...
Lass uns bei dem Produkt jetzt nochmal einsteigen, weil von unseren Hörern kennen euch ja vielleicht nicht alle. Ja. Ihr bietet ein Konto für Unternehmen und Selbstständige an und ihr geltet als einer der aussichtsreichsten Fintechs in Europa. Habt auch viel Geld von Wagniskapitalgebern eingesammelt. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Konkurrenten im Digitalbereich, etwa First von der Deutschen Bank und Penta von Finnlieb, das kürzlich auch wieder Geld eingesammelt hat. Mhm. Vielleicht erstmal sozusagen die grundsätzliche Frage, warum braucht es da jetzt noch einen Player wie euch in diesem Markt?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass es der Markt schon relativ stark durchdrungen ist, also der deutsche Markt, wenn es ums Thema Business Banking geht. Nichtsdestotrotz, und das habe ich eigentlich auch mit Markteintritt gepredigt oder gesagt, dass ich denke, dass da noch ein bisschen Platz schon noch ist. Der Markt ist ja relativ groß, circa dreieinhalb Millionen kleine und mittlere Unternehmen. Und ich glaube, dass es halt viel braucht, wenn es ums Thema Fokus geht. Und wir haben uns so ein bisschen in dem Bereich, ich würde sagen, in dem Bereich Mittelstand und hin zum Premium-Konto, sage ich mal, haben wir uns relativ stark positioniert. Und
was heißt das dann genau? Also mit was für einem Produktversprechen tretet ihr da an die Unternehmen ran?
Also wir haben Verschiedenes hinsichtlich der Karten und hinsichtlich, also wir haben so ein Premium-Kartenmodell auch von einer einfachen Karte mit Versicherungsleistung bis hin zu einer Karte, die eben auch also freie Zero-FX-Fees zum Beispiel anbietet.
Also Umtauschgebühren.
Umtauschgebühren, genau. Einen sehr starken Limitrahmen hat, also bis zu 60.000 Euro kann mit der Karte bezahlt werden. Und so sind wir so ein bisschen in unserem Produktfokus, würde ich sagen, bei den Karten Richtung Premium-Modell und auch in unserem Abonnements haben wir eben auch diesen Fokus von sage ich mal dem Solo-Plan, der sozusagen der Einstiegsplan ist, hin zum Premium-Plan, wo wir, sage ich mal, in Anführungsstrichen VIP Customer Support anbieten, dedizierten Account Manager haben für den Kunden und so ein bisschen stärker in Richtung wirkliche Betreuung gehen und das, was man eigentlich letztendlich auch so Enterprise Sales Software Sales Models kennt. Dass wir da so ein bisschen stärker den Kunden mitnehmen und mit dem Kunden wachsen in diesem Premium-Segment. Soll nicht heißen, dass wir komplett die Einstiegsmodelle vernachlässigen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, es gibt eben unterschiedlichen Fokus der unterschiedlichen Player im deutschen Markt. Ja.
Aber wenn man das jetzt nochmal an den ganz konkreten sozusagen Funktionalitäten festmachen kann, was macht euch da besser im Vergleich zu einer Berliner Volksbank, aber auch im Vergleich zu einem First und zu einem Penta, jetzt ganz konkret an einzelnen Funktionen festgemacht?
Also ich glaube, im Vergleich zu einer Berliner Volksbank, das ist sicherlich das Erlebnis, das Produkterlebnis. Also dass du eben nicht vielleicht zur Filiale vor Ort gehen musst oder einen Präsenztermin hast, dass du alles online abwickeln kannst innerhalb kürzester Zeit, dass du vielleicht auch einen sehr, sehr schnellen Kundenservice hast. Also es ist alles in Richtung Convenience ausgerichtet, um dir eben Zeit zu sparen. Und du hast halt alles 100% digital. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was vielleicht die traditionelle klassische Hausbank so nicht wirklich abbilden kann. Und wenn es jetzt Richtung direkten Wettbewerb geht, sag ich mal, hinsichtlich der digitalen Businessbanken, die es bereits gibt in Deutschland, da ist es, glaube ich, so, dass wir einen starken Fokus darauf haben, eigentlich dieses Thema, also nicht nur auf dieses Thema Beyond Banking, also sag ich mal, neue Bankprodukte zu schaffen oder neue Services zu schaffen und die sozusagen an die klassischen Bankprodukte anzuknüpfen oder mit denen zu verknüpfen, sondern wir haben eben auch einen ganz klaren Fokus darauf, als allererstes mal eine Bank selbst zu werden. Also da sind wir auf dem Weg, hoffentlich bis zum Ende des Jahres dann auch abgeschlossen, dass wir halt eine Bank werden und dann entsprechend auch die Bankprodukte erstmal anbieten können, hin zur Finanzierung, hin zu Produkten, die wir sozusagen auch über einen Drittpartner anbieten könnten, aber wo wir halt uns dafür entschieden haben, die aus eigener Hand anzubieten, um dann sozusagen im nächsten Schritt in eine stärkere Differenzierung bei diesen Beyond-Banking-Themen zu gehen. Soll heißen, also zusammengefasst, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Riesenunterschiede gibt zwischen den Modellen von beispielsweise Penta zu Konto. Ich glaube, das Unterscheidungsmerkmal liegt eher darin in der Ausrichtung. Und da gibt's für mich auch kein richtig oder falsch. Es ist einfach so, dass wir den Weg gewählt haben, auch strategisch uns dafür entschieden haben, erstmal sozusagen eine Banklizenz zu bekommen, um dann Bankprodukte aus eigener Hand anbieten zu können und im nächsten Schritt quasi unseren Fokus weiter zu stärken auf alle Themen, die sozusagen das Bankerlebnis noch besser machen am Ende.
Das heißt, man kann im Grunde genommen so zusammenfassend sagen, dass wir jetzt in so einer ersten Phase sind, wo sich die Produkte einfach noch sehr stark ähneln und in den nächsten ein, zwei Jahren sich quasi zeigen wird, welche Produkte drumherum zusätzlich noch angeboten werden.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich dieses Thema Bankprodukte der Zukunft oder Beyond Banking und hin zu mehr servicelastigen Produkten Das ist super spannend.
Philipp, was heißt denn eigentlich genau dieses Beyond Banking? Also was meint das ganz konkret?
Genau, also ich würd sagen, sicherlich ein Feld, was noch nicht zu 100% auch durchdrungen ist. Da wird eine neue Kategorie geschaffen. Letztendlich für mich sind es die Services, die quasi über das klassische Banking hinausgehen. Also alles, was letztendlich über ein traditionelles Bankprodukt hinausgeht, traditioneller Kredit beispielsweise, dass ich heute sage, eigentlich im Beyond Banking biete ich Services an, die irgendwie jeden Teilbereich des Finanzmanagements im Unternehmen berühren und da.
Also es können dann zum Beispiel Buchhaltung oder.
Genau, Buchhaltung, Cashflow Management. Also da gibt es diese unterschiedlichen Teilbereiche, wo letztendlich die Bank aktuell noch nicht so oder die klassische Bank aktuell noch nicht so aktiv geworden ist, wo wir aber natürlich auch helfen können und wo wir versuchen, Features zu bauen, die letztendlich den Unternehmen da unter die Arme greifen oder auch dem insbesondere der Finance-Funktion im Unternehmen unter die Arme greifen.
Aber da gehen in diese Richtung gehen eure Konkurrenten doch im Grunde genommen auch. Also Penta genau. Bietet ja auch so eine Buchhaltungsfunktion an.
Ja.
Und auch Contest und Co., die versuchen ja auch genau diesen Bereich mit abzudecken.
Absolut. Ich glaube auch, das ist der Bereich, der letztendlich das größte Potenzial birgt und auch so ein bisschen der zukunftsträchtigste ist. Von daher geht unsere Firmenstrategie auch in die Richtung. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das, was uns stark unterscheidet von eben einer Penta oder von unseren direkten Wettbewerbern, ist eben, dass wir sagen, wir wollen eigentlich sozusagen unsere Hausaufgaben vorne machen. Wir wollen eine Bank werden in erster Instanz, um dann sozusagen das zu nutzen, das zu hebeln. Und da die zusätzlichen Services, die zusätzlichen Dienstleistungen oben drauf zu setzen. Und im Zweifel kann das einen großen Unterschied machen, weil wir natürlich die Produkte selbst strukturieren können. Das heißt,
zum Beispiel besser und einfacher Kredite vergeben.
Oder? Genau, ganz praktisch gesprochen können wir natürlich sagen, okay, wir machen eigenes Risk Scoring. Also wir sagen, wir schätzen unsere Kunden selbst ein. Wie es beispielsweise auch eine N26 macht, wenn sie einen Dispo vergeben. Und wir können sozusagen auf diesem Scoring, was wir selbst erstellen, können wir dir oder dem Unternehmen dann entsprechend einen Kredit vergeben, der nicht sozusagen über einen Partner vergeben wird. Gleichzeitig gibt es natürlich einiges an Friction oder einiges an Punkten, die wir sozusagen rausnehmen können, weil wir natürlich in dem Modell, wo wir sehr stark auf die Services gehen, schaffen wir natürlich auch in gewisser Weise Abhängigkeiten. Also in gewisser Weise kann es natürlich schon sein, dass einer unserer Partner, wenn wir dann sehr dependent wären oder sehr abhängig wären, dann könnte es natürlich schon sein, dass einer der Partner von uns vielleicht ja Schwierigkeiten hat oder es da zu Ausfällen kommt.
Wie bei Wirecard zum Beispiel jetzt.
Beispielsweise, ja. Und dann muss man halt sehr schnell irgendwie eine Lösung finden und das kann natürlich dann schon zu Problemen führen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, dass dieser Ansatz funktionieren kann. In den UK beispielsweise, also in Großbritannien, gibt es ja auch Tide Business Banking, die mich stark inspirieren und wo ich klar sehe, dass auch dieses Modell funktionieren kann, eben keine Bank zu werden. Und die sagen auch ganz klar, dass sie keine Bank werden wollen. Für uns ist das eben der Ansatz gewesen. Und für uns ist es ganz klar, dass es sozusagen in erster Linie darum geht, Bankprodukte auch zu schaffen, bevor wir sozusagen diesen neuen Bereich, diese neue Kategorie, die ich jetzt mal grob zusammenfasse als Beyond Banking, bevor wir da tiefer einsteigen. Genau.
Ihr seid ja in Deutschland Anfang 2020 gestartet und seid quasi in eurer Startphase ausgerechnet jetzt in die Corona-Krise reingerutscht.
Ja.
Du hattest der Börsenzeitung schon gesagt in einem Interview, dass ihr
ja, weniger schnell wächst, als eigentlich geplant war. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ausführen, woran das liegt.
Ja, also ich glaube, was wir ganz klar gemerkt haben in dieser Corona-Zeit, ist eben, dass wir haben ganz klar erstmal gesagt, wir wollen ein bisschen aus dem Marketing rausgehen, aus dem Performance-Marketing und uns eben ein bisschen stärker aufs Produkt konzentrieren. Einfach weil wir gesagt haben, okay, wir wissen nicht, wie lange die Corona-Zeit anhalten wird. Wir wissen nicht, ob es eine zweite Welle, dritte Welle geben wird. Und für uns war das auch eine sehr, sehr unsichere Situation. Und wie du ja gerade gesagt hast, wir sind gerade frisch in den Markt gekommen. Das heißt, wir hatten jetzt noch nicht Riesenvolumen an Kunden. Wir hatten keine 30.000, 40.000 Kunden, sondern hatten halt weniger Kunden und haben uns...
Also ein paar Tausende.
Ja, genau. Also wir haben schon die Firmenpolicy, sage ich mal, dass wir eben auf das Land heruntergebrochen, die Zahlen leider nicht rausgeben dürfen. Wir haben ja jetzt...
Weil sich 100.000 insgesamt wahrscheinlich ein bisschen besser anhört als ein paar Tausend.
Das auf jeden Fall. Aber wir wachsen, also sozusagen die große Wachstumsstory, sage ich mal, die ist schon gut und die ist sehr stabil. Also wir haben jetzt keinen Einbruch im Wachstum gehabt. Ich glaube, was wir gesehen haben in Deutschland.
Aber wenn sozusagen, wenn ihr das Marketing runterschraubt, müsste es doch schon einen Effekt haben.
Ja.
Weil ihr gutes Marketing gemacht habt.
Ja,
hoffentlich. Also, das heißt auch, dass ihr dann auch sehen müsstet, dass die Zahlen runtergehen.
Ja, also das Marketing im Funnel sozusagen gedacht, ist ja immer, ich kann natürlich top of the funnel oder vorne sozusagen, wenn es ums Thema geht, erstmal Visibilität zu schaffen und die Marke in den Markt zu tragen. Da kann ich natürlich viel wegnehmen und dann kann ich sagen, okay, ich konzentriere mich halt im Marketing nur auf das, was wir bottom of the funnel nennen oder halt auf den Teil, der sehr performant ist.
Also das heißt übersetzt Leute, die sich irgendwie schon für euch interessieren,
genau,
die ihr irgendwo
genau
auf Marketingkanälen schon erreicht habt.
Genau, also entweder das, entweder halt das klassische Remarketing oder eben, genau wie du sagst, eben Leute, die vielleicht schon überlegt haben, mit dem Gedanken gespielt haben, ein Konto abzuschließen, dass ich die nochmal abhole. Anstatt dass ich jetzt sage, okay, jemand, der noch nie von einem digitalen Geschäftskonto gehört hat, den will ich jetzt neu ansprechen. Und wir haben einfach vorne aus diesem Teil, also wo es um Visibilität ging, da haben wir einiges rausgenommen und haben dann, zumindest in Deutschland und in den internationalen Märkten für Konto, und haben einfach gesagt, okay, wir möchten uns an der Stelle erstmal darauf konzentrieren, das Produkt zu verbessern. Wir haben ja auch dann die deutsche IBAN eingeführt. Wir haben sehr viel versucht, an dem Produkt zu schrauben, damit wir es halt so gestalten, dass es irgendwie das gleiche Onboarding ist wie in Frankreich oder auf jeden Fall das Erlebnis sozusagen, das Onboarding-Erlebnis wirklich sauber ist und es da nicht zu Problemen führt, dass wir eben ein wirklich deutsches Konto anbieten, also mit deutscher IBAN, und haben eben so die Weichen gestellt und auch mit den französischen Aufsichtsbehörden gesprochen, um dann eben den Schritt zur Banklizenz Ende 2020 hoffentlich zu machen, und haben da einen sehr, sehr starken Fokus einfach drauf gelegt und haben gesagt, alles Weitere ist so ein bisschen, also der Umschwung von sehr stark rein in den Markt, das Produkt in den Markt reintreiben, hin zu, wir versuchen, das Produkt besser zu machen und dann organisch ein bisschen stärker zu wachsen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also jetzt auch für den deutschen Markt gesprochen. Im März, April haben wir einen kleinen Einbruch gesehen, einen kleinen Rückgang, was die Anträge anging. Und das hat sich jetzt aber wieder tatsächlich gedreht. Und jetzt inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir im gleichen Plan sozusagen weiterfahren, was sehr positiv ist.
Also diese 20.000, die ihr am Ende des Jahres erreichen wollt, daran haltet ihr weiter fest?
Ja, wir hatten ja schon diesen Einbruch. Also die 20.000, die würde ich so, glaube ich, nicht mehr 100% kommunizieren können. Weil uns doch die Corona-Zeit schon auf jeden Fall betroffen hat in Deutschland. Aber es ist so, dass wir jetzt quasi, also, und wir sind dann quasi ins Reforecasting gegangen, haben unsere Pläne angepasst. Aber es ist sozusagen so, dass wir jetzt an dieses Wachstum wieder anknüpfen können. Also wir haben jetzt nicht rückläufiges Wachstum. Wir hatten kurze Zeit eben einen Einbruch und haben kurze Zeit wirklich diese Corona-Welle gespürt. Das ist auch wieder komplett unterschiedlich gewesen in den unterschiedlichen Märkten. Also beispielsweise in Italien haben wir jetzt das beste Wachstum bisher, sind deutlich über Plan. Da haben wir es geschafft, wirklich den Markt, glaube ich, für uns, also einen Product Market Fit zu bekommen, den Markt so das Momentum im Markt zu bekommen. Und da läuft es sehr, sehr gut. Und dann haben wir Spanien und Deutschland, wo ich denke, wo wir eine ähnliche Situation hatten, wo wir einen kleinen Einbruch gesehen haben und jetzt quasi wieder die Wachstumsphase zurück ist oder das Wachstum, Ausgangswachstum wieder da ist. Und ich glaube, das ist auch fein. Also was ich gemerkt habe, ist, dass dieser Fokus aufs Produkt und auf unsere Kunden, dass man wirklich ein Produkt findet, was die Kunden auch zufriedenstellt, das ist enorm wichtig. Also ich habe es lieber, dass unser Team, unser deutsches Team eben den Fokus komplett darauf legt und wir dann ein bisschen aus...
Aber hättet ihr euch denn ohne Corona-Krise nicht auf das Produkt fokussiert?
Doch, absolut, klar. Also es ist nicht so, dass wir... Aber es geht halt darum, es ist ja immer ein Priorisierungsthema. Ne? Also für uns war das Produkt und Kunden natürlich an erster Stelle, um überhaupt in den Markt einzutreten. Aber dann sozusagen in der weiteren... Im weiteren Rollout, sage ich mal, also im weiteren Verlauf unserer Strategie, haben wir natürlich auch schon geschaut oder haben wir angepeilt, dass wir eben erstmal eine sehr starke Positionierung im Markt bekommen. Und ich glaube, bei aktueller Lage, dass das gar nicht so der größte Fokus sein muss. Also mein Ziel ist jetzt nicht mehr Ende 2020 die Nummer 1 Online-Business-Bank in Deutschland zu sein, sondern das Ziel ist vielmehr, sich so positioniert zu haben, dass die Wahrnehmung da ist, dass sozusagen auch Kunden und Unternehmen, die uns nutzen, unser Produkt weiterempfehlen und eben dieser Fokus ganz klar ist, dass unser Produkt eben gut bei den Kunden ankommt. Genau.
Was jetzt sozusagen auf den deutschen Markt bezogen, was man schon irgendwie im Markt gehört hat, dass sich einige sozusagen eurer Unternehmen, eurer Zielgruppe sich jetzt gerade bewusst geworden sind, dass sie bei einer klassischen Bank im Grunde genommen besser aufgehoben sind, weil nach dem Hausbankprinzip konnten die klassischen Banken ja Kredite, Hilfskredite quasi ausgeben.
Ja.
Penta und auch andere Player in dem Digitalbereich haben versucht, das quasi so zu überbrücken, dass es die Antragsstrecke zum Beispiel digital funktioniert. Aber sozusagen letztendlich kann keiner ja dieser neuen Player auch sozusagen in dieser essentiellen Krisensituation konnte richtig helfen mit Krediten. Was war da sozusagen bei euch die Resonanz der Kunden?
Ja, genau. Also ich glaube, die Krise hat so ein bisschen gezeigt für mich, dass wir da noch einiges zu tun haben, auch politisch letztendlich. Wir sind ja auch kein KfW-akkreditiertes Institut. Genau wie du angesprochen hast, ich glaube, wir waren da nicht alleine. Also es ging vielen der digitalen Player so, dass wir eben da vielleicht nicht so aktiv, wie wir gerne wollten, helfen konnten. Einige haben es besser gemacht. Ich glaube auch, dass Penta da einen sehr guten Ansatz gefahren ist und sehr viel gemeinschaftlich versucht hat zu bewegen. Bei uns ist es so gewesen, dass, das hatten wir kurz eingangs besprochen, unser Fokus war eigentlich darauf, Informationen weiter aufzubereiten, weiterzutragen, im Produkt sozusagen einige Promotions, sage ich mal, zu machen und da irgendwie, wo wir konnten, zu helfen. Aber wir hatten jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, aktiv zu helfen. Und ich kann gut verstehen, dass dann ein Unternehmen auch sagt, vielleicht nutze ich wieder die klassische Hausbank. Ich glaube grundsätzlich, dass eigentlich der Großteil der Unternehmen sowieso 3 bis 4 Konten hat und nicht in jedem Fall eben unser Konto oder das der direkten Wettbewerber als Hauptkonto genutzt wird, sondern vielleicht als sekundäres Konto. Für bestimmte Use Cases oder für einen bestimmten Zweck eben.
Also zum Beispiel für die täglichen Ausgaben so.
Ja, genau. Also für unterschiedliche Zwecke. Also wir sehen ja, dass beispielsweise Beratung ist ein großes Segment auch für uns in Deutschland. Und wir sehen, dass dort eben viel die Reisekostenabrechnung über Konto gemacht wird. Und so gibt es eben verschiedene, Zwecke, Use Cases, die Konto vielleicht oder auch andere Anbieter bedienen können und die sozusagen dieses Konto vielleicht in erster Linie zu einem Sekundärkonto machen, neben einem Konto von einer Commerzbank beispielsweise. Und über das Commerzbankkonto wurde dann vielleicht auch zu dem Corona-Thema sozusagen dort auch die Finanzierung dann beantragt. Nichtsdestotrotz, das Ziel ist natürlich auch für uns, auch hin zur Banklizenz, dieses Primärkonto dann auch zu werden ab einer bestimmten Zeit. Und ich glaube eben, dafür braucht es eben ein bisschen Zusammenarbeit, vielleicht auch unter den Wettbewerbern in Deutschland, um dann letztendlich politisch auch ein bisschen was bewegen zu können.
Aber was muss denn politisch bewegt werden?
Nein, also ich glaube, erster Schritt für uns wäre ja, selbst zum Kreditinstitut zu werden und dann vielleicht auch auf ein Institut wie die KfW zuzugehen. In einer Krisensituation wird natürlich auch alles ein bisschen, was so meine Beobachtung ist oder unsere Beobachtung war, dass in einer Krisensituation dann schon geschaut wird, wie man eben zentral bündeln kann und steuern kann. Und da ist wahrscheinlich dann oder das Konto jetzt nicht die erste Anlaufstelle gewesen, um dies zu tun. Und ich glaube, in der Zusammenarbeit braucht es da eben noch ein bisschen was. Ja, das ist so meine Beobachtung. Hm.
Eine große, sagen, entscheidende Frage im Business Banking ist ja eigentlich, wie schafft man es, dieses schnelle Wachstum in der Kundenbasis zu erreichen? Die Challenger-Banken haben quasi vorgemacht, wie das im B2C, also im Endkonsumentenbereich funktionieren kann.
Ja.
Im sozusagen Business-Bereich wird es wahrscheinlich nie so schnell anwachsen können, weil es einfach ein anderes Produkt ist und die Firmen auch erstmal überzeugt werden müssen von diesem Produkt. Was ist da euer Ansatz trotzdem in diese Kurve des schnellen, vielleicht exponentiellen Wachstums reinzukommen?
Ja, genau. Also es ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass auch im B2B schnelles Wachstum erzielt werden kann. Also Konto hat es letztendlich in Frankreich auch vorgemacht. Hatten wir uns ja Anfang des Jahres schon mal drüber unterhalten. Also letztendlich die ersten 20.000 Kunden waren in weniger als einem Jahr erreicht. Das heißt, das ist denke ich schon enorm für ein Produkt, was neu gelauncht wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, nach jetzt so 6-7 Monaten im Markt, ist es sehr, sehr stark marktabhängig, welche Argumente, sage ich mal, überzeugend sind und überzeugend sein können, auch fürs Unternehmen. Hier in Frankreich beispielsweise ist es so, dass einfach ein Unternehmen, was sehr jung ist und was, sage ich mal, eine sehr emotionale Marke hat und mit in den Markt bringt, und dann sozusagen auch noch von produktseitig gut aufgestellt ist, dass damit eigentlich schon sehr viel gewonnen ist, weil junge Unternehmen.
Und in Deutschland reicht das nicht, oder?
Ich glaube schon, in Deutschland ist ein starker Aspekt auch diese Sicherheitsgedanke, auch die Liebe zum Detail, sage ich mal. Ich habe eine Studie gelesen, dass in Deutschland eben irgendwie dreimal so häufig die AGBs gelesen werden wie in Frankreich. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, wir in Deutschland lieben wir schon, in die Tiefe zu gehen, das Produkt dann auch wirklich zu verstehen, wie sicher das Produkt ist und wie gut letztendlich das Produkt vielleicht auch mit anderen Produkten funktioniert. Und von daher glaube ich, braucht es ein bisschen mehr und braucht es ein bisschen mehr Tiefe im Produkt und ein bisschen mehr Erklärung auch, um dann ein Unternehmen entsprechend zu überzeugen, auch das Konto dann letztendlich zu wählen. Und von daher glaube ich, die Wachstumsstory so 1:1 ist nicht übertragbar. Das ist sozusagen mein erstes Resümee aus dem ersten halben Jahr der Deutschlandarbeit. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Markt gleichzeitig auch super schnell wächst. Vielleicht jetzt ein bisschen gedämmt durch die Corona-Zeit. Aber eigentlich ist das schon so, dass wir 350 bis 400.000 Neugründungen haben im Jahr in Deutschland. Wie schon angesprochen, wir haben irgendwie pro Unternehmen 3 bis 4 Business-Konten. Das heißt, wir haben ja eigentlich ein riesen Marktpotenzial bei circa 3,5 Millionen Unternehmen. Ist es schon beachtlich. Und von diesen Unternehmen, die werden ja auch sozusagen, die entwickeln sich ja auch weiter. Ne? Also die Unternehmen, die neu hinzukommen, arbeiten stark SaaS-basierend, also arbeiten stark mit digitalen Tools auch und sind sozusagen sehr, sehr nah an unserem Produktdenken auch dran. Und ich glaube, da kann es schon gelingen, dass wir eben immer mehr Unternehmen, vor allem junge Unternehmen in Deutschland begeistern können, indem wir eben ein Produkt haben, was sehr stark auch in einem ähnlichen Rahmen tickt wie ein junges digitales Unternehmen. Wir brauchen aber, wie gesagt, also in meinen Augen, wir brauchen aber diesen Sicherheitsgedanken und diese Liebe zum Detail in Deutschland. Und wirklich eine Produkttiefe, die sich vielleicht ein bisschen unterscheidet von Frankreich und Italien und vielleicht auch Spanien, ja.
Was wir immer ein bisschen nochmal so messbar zu machen, ich weiß, ihr redet nicht gerne über aktuelle Zahlen, aber kannst du denn sagen, was so die neue Kenngröße ist, wo du sagst, so, da wollen wir einfach Ende des Jahres liegen?
Ja, also ich glaube, wir kommen dahin, dass wir das kommunizieren können, aber aktuell leider nicht. Es liegt aber auch daran, dass wir ganz klar gesagt haben, auch in Abstimmung mit den Investoren, dass das Marktumfeld jetzt gerade sehr unsicher ist. Wir wissen einfach nicht, ob jetzt eine zweite Welle kommen wird, ob wir wieder irgendwie einen Anstieg in den Fällen verzeichnen werden und welche Auswirkungen das auch auf uns als Business haben wird. Sowohl negativ als auch positiv. Es kann auch sein, also hatte ich ja auch kurz erwähnt, es kann auch sein wie in Italien, dass wir dann die größten Wachstumszahlen verzeichnen werden in 2, 3 Monaten. Das kann ich aber, also das vorherzusagen, ist sehr schwierig und ich glaube, deswegen sind wir auch sehr bedeckt, wenn es um die Zahlen geht und kommunizieren halt lieber auf dem, sage ich mal, globalen Level. Weil wir da halt sicher sein können, dass wir dieses Wachstum auch in den unterschiedlichen Märkten dann ausgleichen können, im Zweifel. Hm.
Alles klar, lass uns zum Abschluss in den letzten paar Minuten nochmal über deinen persönlichen Werdegang sprechen. Du warst ja vorher bei App Annie, diesem Unternehmen, wo quasi App-Downloads getrackt werden und das Verhalten von Menschen in Apps und davor bei Google. Was hat dich so in die Fintech-Szene gebracht?
Ja, super gerne. Also eigentlich angefangen in der Beratung auch mit Finanzfokus und habe in der Beratung, Capco heißt die, ich damals das Thema digital mit aufgebaut, mit einem Partner damals, Bernd Richter. Und das hat mich eigentlich schon ziemlich früh, würde ich sagen, in meiner Karriere eigentlich in diesen Fintech-Fokus gerückt. Damals eine Value Proposition oder ein Produkt mit aufgebaut, oder ist nicht Produkt, Service mit aufgebaut, nannte sich Capco Connect und eigentlich versucht hat, die klassischen Banken, klassische Finanzindustrie mit den neuen Fintech-Spielern zusammenzubringen und sozusagen so ein bisschen den Intermediary zu spielen zwischen Finanzindustrie und Fintech. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte und eigentlich bin ich dem auch treu geblieben, wenn gleich auch auf einer anderen Ebene. Also ich bin, als ich dann zu Google gegangen bin, habe ich mich weiterhin mit Banken beschäftigt und dann später mit Fintechs auch bei Google und dann auch bei App Annie hat eben dieses Finance Vertical bei mir und entsprechend habe ich da den Fokus schon drauf gelassen, aber immer mit einem anderen Fokus.
Was war da bei Google zum Beispiel deine Aufgabe?
Genau, da war es halt wirklich rein Werbung, Performance Marketing und eben die Google Produktwelt. Wir waren auch dran an dem Thema Google Pay, als dann die Einführung nach Europa kam. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ging es stark wirklich um dieses Thema Performance Marketing für Großbanken, aber auch für Fintech später.
Das heißt, du kannst jetzt ja sagen, welche Fintech-Marke bei Google am besten, am billigsten konvertiert.
Also in der Zeit konnte ich's. Ich glaube,
Wer war das da?
Naja, ich glaube, sagen werde ich es nicht, aber ich konnte es in der Zeit sozusagen, hätte ich es gut einschätzen können. Es war ja wirklich in einer Zeit noch, wo auch die sehr prominenten Player auch im B2C-Bereich Richtung Retail-Banking, aber auch Richtung Kredit. Da gab es einige, die sich auf dem deutschen Markt breit gemacht hatten und sehr, sehr gut auch konvertieren konnten, auch im Performance-Marketing-Bereich. Heute.
Aber wie viel zahlt man dann zum Beispiel für einen Klick, um quasi so ein N26 oder ein Revolut bei Google, um dann quasi einen Kunden zu kriegen, der auf die Seite klickt?
Genau, also es kommt dann wieder auf den Suchbegriff an, ja, also entsprechend, aber im generischen Bereich, wenn ich sozusagen das Geschäftskonto konvertieren möchte, dann ist es inzwischen in Deutschland schon sehr teuer geworden. Ne? Also genau beziffern möchte ich es auch nicht, aber es ist es ist schon teuer geworden, einfach weil es natürlich viel Wettbewerb gibt. Also du hast ja zum einen hast du vielleicht junge Anbieter, die neu in den Markt eingetreten sind und vielleicht auch kein großes Marketingbudget haben. Zum anderen hast du aber auch sehr, sag ich mal, Fintechs, die schon ein bisschen größer geworden sind, wie beispielsweise in N26, die vielleicht ein größeres Marketingbudget haben, aber alle bieten im Zweifel auf den gleichen Suchbegriff und entsprechend können die Kosten pro Klick dann schon teuer werden.
Ja. Alles klar, Philipp, dann war es das schon. Sind wir am Ende der Zeit. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.